Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zur Glaubensinformation aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich begrüße Sie sehr herzlich live, wenn Sie am 24. September 2024 um 19 Uhr sich dazugeschaltet haben. Wir schreiben, wie gesagt, den 24. September 2024 im Jahr des Herrn. Oder den 22. Elul im Jahr 5784 seit Erschaffung der Welt nach dem jüdischen Kalender. Ich freue mich, dass Sie hier live dabei sind, wenn es eben jenes Datum ist. Entweder hier direkt im Webinar unter www.kck42.de/webinar oder vielleicht schauen Sie mir auch live bei Facebook zu. Wenn Sie ja live im Webinar sind, können Sie gerne die Handhebefunktion benutzen. Ich habe die Teilnehmerliste hier im Blick und können dann Fragen stellen. Sie können auch die Chatfunktion hier benutzen. Wenn Sie live bei Facebook dabei sind, gilt dasselbe für die Kommentarfunktion dort ebenfalls. Ich versuche, beides im Blick zu behalten. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Ansonsten verspreche ich, dass ich die Kommentare nachträglich dann entsprechend beantworten werde. Es geht auf keinen Fall etwas verloren. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung hier der Glaubensinformation an, die wir kurz nach der Live-Sendung bei YouTube veröffentlichen. Da gibt es einen eigenen YouTube-Channel, Cut City Kirche Video. Und innerhalb dieses YouTube-Channels finden Sie die Playlist Glaubensinformation. Dort können Sie alle Glaubensinformationen, die wir live gestreamt haben, entsprechend nachverfolgen und nachschauen, wenn Sie mögen. In diese Playlist kommen Sie auch direkt, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen, den Sie über meiner Schulter sehen. Oder Sie hören sich den Audiomitschnitt an, den wir unter podcast.pr-werner-kleine.de veröffentlichen. Dort können Sie sich auch den RSS-Feed kopieren und abonnieren, sodass Sie in einem Podcatcher Ihrer Wahl jeweils die aktuelle Folge der Glaubensinformation live eingespielt bekommen. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie zuschauen, seien Sie mir herzlich willkommen. Seit einigen Folgen der Glaubensinformation beschäftigen wir uns mit dem Phänomen der Offenbarung, speziell mit der Frage, wie können wir überhaupt etwas von Gott wissen? Das führen wir heute weiter, indem wir speziell auf die Heilige Schrift schauen. In der letzten Glaubensinformation vor 3 Wochen, wir haben zwischendurch ja das 20-jährige Jubiläum der katholischen Citykirche Wuppertal gefeiert. Dann hatte ich eine Woche Urlaub und jetzt sind wir wieder live dabei. Da ging es ja um die Offenbarungsfrage generell, welche Quellen der theologischen Erkenntnis haben wir. Und da war eine, sicherlich eine herausragende, die Schrift, die Bibel. Und um die soll es heute gehen. Bevor wir da aber einsteigen, nach wie vor nochmal mein Hinweis. Wenn Sie Fragen zu dieser Folge der Glaubensinformation haben, zu anderen Folgen, wenn Sie Anregungen zu Themen haben, mir Feedback geben möchten oder wenn Sie allgemeine theologische Fragen haben, dann können Sie mir sehr gerne eine E-Mail schreiben. Nutzen Sie dann die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Diese E-Mail kommt direkt zu mir und ich beantworte jede E-Mail. Je nach Mailaufkommen kann es sich hier allerdings schon mal etwas verzögern. Grämen Sie sich also nicht. Die Antwort kommt früher oder später. Ich gebe mir Mühe, so zeitnah wie möglich zu arbeiten, wobei zeitnah mittlerweile ein relativer Begriff ist. Nutzen Sie also, wie gesagt, die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Steigen wir ins Thema ein. Die Heilige Schrift, die Urkunde des Glaubens. Der Urtext ist schon eine Frage, welchen Urtext ziehen wir da heran, werde ich später darauf zu sprechen kommen. Das Alte Testament wurde ursprünglich auf Hebräisch geschrieben, der sogenannte Tanach. Der wurde dann ins Griechische übersetzt im Jahr 200 vor unserer Zeitrechnung durch die sogenannte Septuaginta. Finden sich allerdings auch Schriften drin, die sich nicht im Tanach finden. Das Neue Testament ist samt und sonders im Urtext auf Griechisch geschrieben worden. Schon sehr früh existierten aber Übersetzungen ins Aramäische, ins Syrophönizische, ins Lateinische und so weiter. Heute arbeiten wir in der Regel mit Bibelübersetzungen, die aber, welch Wunder, nicht alle deckungsgleich sind, sondern da gibt es manchmal durchaus erhebliche Unterschiede, obwohl sich alle Texte auf den vermeintlichen Urtext beziehen. Gibt es diesen Urtext überhaupt? Und wovon reden wir denn eigentlich, wenn wir sagen, die Schrift ist eine Quelle der Offenbarung Gottes, da ist Gottes Wort drin enthalten? Kann man einfach hingehen und sagen, das steht doch in der Bibel? Wie man es ja so häufig hört. Gerade wenn einem Bibelverse wie nasse Lappen um die Ohren geschlagen werden, taucht doch die Frage auf, kann man da noch gegen argumentieren, wenn das das Wort Gottes ist? Ist es wirklich so einfach? Mit diesen Fragen werden wir uns in dieser Glaubensinformation befassen. Und natürlich hat sich auch, welch Wunder, das Zweite Vatikanische Konzil mit dieser Frage befasst. Schon in der letzten Folge der Glaubensinformation habe ich ja auf die berühmte dogmatische Konstitution Dei Verbum über die Offenbarung hingewiesen. Und da werden wir gleich auch mit einsteigen, denn diese dogmatische Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils befasst sich natürlich auch mit dem Wesen der Heiligen Schrift. Das ist bemerkenswert, dass es diese Konstitution überhaupt gibt, weil das Zweite Vatikanische Konzil von Johannes dem 23. ja einberufen wurde, um eigentlich auf die pastoral drängenden Fragen der damaligen Gegenwart Antworten zu geben. Tatsächlich aber hat dieses Konzil dann drei dogmatische Konstitutionen veröffentlicht, das über die Liturgie, Sacrosanctum Concilium, das über die über die Kirche, Lumen Gentium, und die über Offenbarung, nämlich Dei Verbum. Und da wird es heute unter anderem auch gehen. Und wir können froh sein, dass wir diese dogmatische Offenbarungskonstitution haben, denn die äußert sich in der Nummer 11 dezidiert auch über die Heilige Schrift, die ja die Urkunde unseres Glaubens ist. Im doppelten Sinn des Wortes, Urkunde im Sinne von dem, wie man Urkunde halt versteht. Da haben wir ein Dokument, auf das wir uns berufen können. Aber auch Urkunde im Sinne von erster Botschaft von Gott, wenn man so will. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in eben jener Konstitution Dei Verbum in der Nummer 11, das von Gott Geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden, denn aufgrund apostolischen Glaubens gelten unserer heiligen Mutter, der Kirche, die Bücher des Alten wie des Neuen Testamentes in ihrer Ganzheit mit allen ihren Teilen als heilig und kanonisch, weil sie unter der Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben, Gott zum Urheber haben und als solche der Kirche übergeben sind. Soweit das Zitat. Und als Belegstelle für die Einwirkung des Heiligen Geistes werden eine Reihe von Bibelstellen zitiert. Johannes 20, 31, 2 Timotheus 3, 16, 2 Petrus 1, 19 bis 21 sowie die Verse, Kapitel 3, Verse 15 bis 16 aus eben jenem zweiten Petrusbrief. Damit scheint doch alles klar, oder? Ah, so klar ist nie etwas in der Theologie. Denn hier wird zwar eine Definition getroffen, aber diese Definition arbeitet natürlich mit Begriffen, die ihrerseits eine Definition bedürfen. Fangen wir mal mittendrin an. Wir glauben daran, wenn man, das ist ja eine dogmatische Konstitution, also verbindlicher Bestandteil des römisch-katholischen Glaubens, dass aufgrund apostolischen Glaubens unserer heiligen Mutter der Kirche die Bücher des Alten wie des Neuen Testamentes in ihrer Ganzheit mit all ihren Teilen als heilig und kanonisch gelten. Jetzt ist der apostolische Glaube ja so eine Sache. Er geht ja zurück auf die Apostel. Zur Zeit der Apostel aber gab es das Neue Testament ja noch gar nicht. Das wurde ja erst, wenn man so will, verfasst. Der älteste Schriftsteller des Neuen Testamentes ist ein gewisser Paulus von Tarsus, dessen Apostolizität ja innerhalb des Neuen Testamentes schon umstritten ist. Aber hier geht es natürlich auch um die apostolische Tradition, um die frühkirchliche Tradition, auch die der apostolischen Väter, also der ersten nachapostolischen Generation. Und die hat sich tatsächlich verdient gemacht darum, den neutestamentlichen Kanon, wie wir ihn heute kennen, ja, wie soll ich sagen, herauszuarbeiten. Der ist eben nicht vom Himmel gefallen, sondern diese 27 Schriften dessen, was wir das Neue Testament nennen, sind in einem 300 Jahre währenden Prozess zu dem geworden, was wir das Neue Testament kennen. Die sieben sogenannten echten Paulusbriefe, das sind der Römerbrief, der erste, zweite Korintherbrief, der Galaterbrief, der erste Thessalonicher Brief, der Philipperbrief, der Philemonbrief und jetzt ist mir einer entfallen. Welchen habe ich vergessen? Ich gehe nochmal durch. Der Römerbrief, der erste Korintherbrief, der zweite Korintherbrief, der Galaterbrief, der Philemonbrief, der Philipperbrief, Und der erste Thessalonicher Brief. So, jetzt müsste ich sie alle sieben zusammenbekommen haben, die sieben echten Paulinen. Die werden schon als Konglomerat, als Konvolut frühkirchlich überliefert. Ich werde gleich im Laufe der Glaubensinformation ein Zitat aus dem zweiten Petrusbrief bringen, in dem schon auf dieses Konglomerat verwiesen wird. Die hat man also schon sehr früh als Konvolut überliefert. Ähnlich ist es mit den vier Evangelien, die wir in unserem Neuen Testament haben, gegangen. Die wurden schon sehr früh als vier Evangelienwerk überliefert, sodass die anderen Evangelien, die wir als Apokryph kennen, da noch nicht so zusammengefasst waren. Welche Texte gehörten denn jetzt da hinein? Welche nicht? Ein wesentlicher Teil des Kanonisierungsprozesses war die Frage, welche Texte werden denn in der Liturgie verkündet, im Gottesdienst vorgelesen? Und in diesem Prozess, neben vielen anderen, es gibt eine eigene Glaubensinformation, wo ich über die Kanonisierung spreche, den Link lege ich Ihnen in die Shownotes, würde jetzt hier zu weit führen. In diesem Prozess, der ein vorläufiges Ende im Jahr 325 auf dem Konzil von Nizäa findet, schält sich das heraus, was wir das Neue Testament nennen. Endgültig besiegelt und beschlossen wird das erst im Tridentinischen Konzil im 6. Jahrhundert im Zuge der sogenannten Gegenreformation. Da hat man sich festgelegt, warum? Weil Martin Luther die Frage aufwarf, welche Teile gehören denn jetzt nur zum Alten Testament? Da gibt es ja auch Uneinigkeit. Wir haben insgesamt sechs verschiedene Varianten des Alten Testamentes. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Urform, wenn man so will, ist der jüdische Tanach, die hebräische Bibel, mit dem Kernbestand der Tora, das sind die fünf Bücher Mose, dann den Propheten, den Neviim, aus denen die quasi als Ausleger der Tora gelten, und den Chetuvim, den Schriften, die dann die Geschichtswerke sind, in denen Gott quasi mit dem Volk Israel handelt, beziehungsweise das Handeln Gottes mit Israel in der Geschichte dargestellt wird. Das sind natürlich Deutungen glaubender Menschen, die ihre Volksgeschichte, ihre Lebensgeschichte im Licht des Glaubens deuten. Daraus entstand der sogenannte Tanach. Das ist die eine Variante des Alten Testamentes, die wir kennen. Dann entsteht im 2. Jahrhundert vor Christus, als das Judentum schon lange in der Diaspora lebte und viele Juden gar kein Hebräisch mehr sprachen, weil sie in der hellenistischen Diaspora lebten, sondern Griechisch, hat man diesen Tanach ins Griechische übersetzt und es entsteht die sogenannte Septuaginta. Die Septuaginta enthält aber mehr Schriften als der Tanach, weil man offenkundig in den griechisch sprechenden Gemeinden war, dass es da auch andere Schriften gibt, die Gottes Wort enthalten. Spätestens hier merken Sie schon, was Gottes Wort ist oder nicht, ist auch eine Frage menschlicher Zuschreibung. Welche Kriterien da gelten können, werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Haben wir schon zwei Varianten des Alten Testamentes. Als die Christen ins Spiel kamen, das Neue Testament wird ja erst noch geschrieben, wird aber in den Texten, die wir heute das Neue Testament nennen, häufig von der Schrift gesprochen. Das ist in der Regel, man kann es an der Zitation erkennen, Septuaginta. Wir haben also die Texte der Septuaginta, die im Neuen Testament schon zitiert werden. Und das führt dazu, dass wir in der Kirche ein Testament, das wir jetzt das Alte Testament nennen, im Abgrenzung zum Neuen Testament. Das Alte Testament, sage ich mal, enthält gewissermaßen die Geschichte, die Tora und die Geschichte Gottes mit Israel bis zu Jesus, streng genommen, bis ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahrhunderte vor Jesus. Und dann beginnt das Neue Testament mit der Geschichte Jesu und der frühen Kirche. Das wäre die Abgrenzung. Die Bezeichnung Altes und Neues Testament gehen auf eine Bemerkung des Paulus im zweiten Korintherbrief zurück, der vom Alten und vom Neuen Bund spricht. Diese Bezeichnung ist nicht so ganz glücklich heute, weil ein altes Testament durch ein neues abgelöst wird. Und dieses Missverständnis ist ja permanent im Raum, war übrigens schon sehr früh da. Sage ich jetzt gleich etwas zu. Man muss heute vielleicht eine andere Sprachregelung finden. Erich Zenger hat mal vorgeschlagen, vom ersten und vom zweiten Testament zu sprechen, macht die Sache nicht besser. Ich bevorzuge die Rede vom altehrwürdigen Testament und einer Erweiterung, weil man ein Testament ja erweitern kann, ohne dass das erste Testament seine Gültigkeit verliert. Aber das sind theologische Schwierigkeiten, mit denen Theologen sich so auseinandersetzen. Also gab es schon in der frühen Christenheit die Septuaginta als heiliger Text, der dann schon sehr früh auch ins Lateinische übersetzt wurde, sodass wir in der römisch-katholischen Tradition ein altes Testament mit weitestgehendem Umfang der Septuaginta haben. Ich betone weitestgehend, weil einige Schriften wie das dritte und vierte Makkabäerbuch etwa oder das Esra-Buch fehlen in unserer römisch-katholischen Bibel. Deswegen gibt es jetzt schon drei Fassungen: den Tanach, die Septuaginta und ein römisch-katholisches Altes Testament. Mit Martin Luther trat in der Reformation die Frage auf, welche Texte sind denn jetzt nur mit Sicherheit heilig, weil Martin Luther ja das so das Scriptura-Prinzip hatte. Alleine die Schrift soll als verbindlich gelten. Und Luther war vielleicht, ich sag's mal so, eine etwas skrupulante Natur. Er wollte hundertprozentige Sicherheit haben und er war sich nicht sicher, ob die Texte der Septuaginta dann wirklich so heilig sind, die zusätzlich waren. Deswegen beruft sich Luther auf den Tanach. Wir haben also einen evangelischen Umfang des Alten Testamentes, nicht mehr den hebräischen Urtext, den Tanach, aber eine Übersetzung in Deutsch, also eine vierte Variante des Alten Testamentes. Hinzu kommt, dass die orthodoxen Kirchen sich ebenfalls auf die Septuaginta berufen, ebenfalls aber auch nicht vollständig. Sie haben aber mehr Bücher als die katholische Bibel, also ein orthodoxes Altes Testament hat zum Beispiel ein drittes Makkabäerbuch, während wir nur eins und zwei Makkabäer haben. Eine fünfte Variante des Alten Testamentes. Und es gibt mindestens noch eine weitere in der armenischen Kirche, die nämlich zum Beispiel das Buch Esra drin haben. Alleine im Alten Testament haben wir also innerhalb der Christenheit und des Judentums sechs verschiedene Versionen umläufig. Wenn ich Sie jetzt frage, über welche Bibel reden wir denn jetzt? Was gilt denn jetzt als Wort Gottes oder nicht? Merken Sie spätestens jetzt, was das Alte Testament angeht, ist die Sache nicht so eindeutig, wie man gerne hätte. Im Neuen Testament sind wir da sicher, über diese 27 Schriften, deren Zugehörigkeit streitet man nicht, auch wenn in der evangelischen Tradition oder den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, der Hebräerbrief und der Jakobusbrief so ein Nischendasein führen, hätte ich beinahe gesagt, weil Martin Luther die beiden mal als strohene Episteln bezeichnet hat, weil die nicht so in seine Theologie passten, die ja gegen die Werkgerechtigkeit sprach, aber dass der Glaube aus den Werken im Jakobusbrief doch eine ganz gewichtige Rolle spielt. Ich erzähle das, weil alles andere als eindeutig ist, welchen Umfang setzen wir denn hier voraus. In der römisch-katholischen Kirche gilt das, was hier drin steht. Und da gilt eben seit der apostolischen Zeit die Bücher des Alten wie des Neuen Testamentes in ihrer Ganzheit mit allen ihren Teilen als heilig und kanonisch. Diese Betonung ist wichtig, weil wir schon in der frühen Kirche einen Streit hatten, der eben auf jener Unterscheidung zwischen Alt und Neu beruht und setzt das Neue, das Alte nicht außer Kraft. Damit ist ein Name verbunden, der des Bischofs Markion, der das Alte Testament mehr oder weniger für ungültig beziehungsweise durch das Neue Testament überholt bezeichnen wollte und alles, was im Alten Testament war und auch das, was im Neuen Testament aus dem Alten Testament zitiert wurde, herausstreichen wollte. Da wurde quasi eine starke Verkürzung geboten. Dieser Prozess führte übrigens zur Klärung dessen, was gehört jetzt zum Neuen und zum Alten Testament, war also letzten Endes heilsam, aber die Frage steht seitdem auf und manchmal trifft man die heute noch an. Das Alte sei ja nicht so wichtig, nur das Neue würde für Christen zählen. Nein, das Zweite Vatikanische Konzil betont in ihrer Gesamtheit das ganze die Schrifttum des Alten wie des Neuen Testamentes in der katholischen Version sind das 73 verschiedene Bücher, zählt für uns als das geoffenbarte Wort Gottes. Wie bedeutsam dieser Streit ist, können Sie daran sehen, dass vor nicht ganz 10 Jahren ein evangelischer Theologe aus Berlin, Nordkaslenska, genau diese Frage wieder aufgeworfen hat und die Texte des Alten Testamentes eher als defizitär betrachten wollte. Sie merken also, das Zweite Vatikanische Konzil fixiert hier in einer gewissen Weise den Textbestand. Dann definiert das Zweite Vatikanische Konzil aber eben auch, das von Gott geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden und betont ja nochmal, dass die Schriften des Alten wie des Neuen Testamentes unter der Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben wurden, Gott zum Urheber haben und als solche der Kirche übergeben sind. Da sind wir bei dem schwierigen Begriff der Inspiration. Wie haben wir uns denn diese Einhauchung des Heiligen Geistes vorzustellen? Wie funktioniert die denn? Sitzt da so eine Taube auf der Schulter, die dann dem Lukas, dem Matthäus, wem auch immer, einflüstert, was er zu schreiben habe? Das Zweite Vatikanische Konzil formuliert in der Nummer 12 von Dei Verbum folgendes. Da Gott in der Heiligen Schrift durch Menschen nach Menschenart gesprochen hat, muss der Schrifterklärer, um zu erfassen, was Gott uns mitteilen wollte, sorgfältig erforschen, was die heiligen Schriftsteller wirklich zu sagen beabsichtigten und was Gott mit ihren Worten kundtun wollte. Um die Aussageabsicht der Hagiographen zu ermitteln, ist neben anderem auf die literarischen Gattungen zu achten, denn die Wahrheit wird je anders dargelegt und ausgedrückt in Texten von in verschiedenen Sinn geschichtlicher, prophetischer oder dichterischer Art oder in anderen Redegattungen. Weiterhin hat der Erklärer nach dem Sinn zu forschen, wie ihn aus einer gegebenen Situation heraus der Hagiograph den Bedingungen seiner Zeit und Kultur entsprechend, mit Hilfe der damals üblichen literarischen Gattung hat ausdrücken wollen und wirklich zum Ausdruck gebracht hat. Will man richtig verstehen, was der heilige Verfasser in seiner Schrift aussagen wollte, so muss man schließlich genau auf die vorgegebenen umweltbedingten Denk-, Sprach- und Erzählformen achten, die zur Zeit des Verfassers herrschten, wie auf die Formen, die damals im menschlichen Alltagsverkehr üblich waren. Mit Verlaub, was das Zweite Vatikanische Konzil hier formuliert, in der Nummer 11, ist von der Offenbarung und Einhauchung Gottes durch den Heiligen Geist die Rede, in Offenbarung 12 von den Werken von Hagiographen, also heiligen Schriftstellern. Ist der Bibeltext jetzt eine Einflüsterung des Heiligen Geistes oder nicht doch auch Werk eines Schriftstellers, vielleicht auch einer Schriftstellerin, der gar nicht wusste, dass da der Geist Gottes durch ihn hindurch wirkt? Ist das nur eine spätere Zuschreibung? Das ist ein echtes Husarenstück, was das Zweite Vatikanische Konzil hier macht, denn es ist erstaunlich. Die Rede ist von den Hagiographen, also den Schriftstellern und deren Aussageabsicht. Die Inspiration, die göttliche Einhauchung des Heiligen Geistes, offenkundig kein mystischer Vorgang, wo die Hand eines Menschen geführt wird, sondern es ist offenkundig eine spätere Zuschreibung. Menschen erkennen in diesem Text den Ausdruckswillen Gottes, der durch den Menschen hindurch etwas geschrieben hat, was Menschen synchron und diachron durch die Zeiten als Wahrheit entgegenwirkt. Das ist übrigens ein wichtiges Kriterium. Das Wort Gottes fliegt nicht einfach vom Himmel herunter und plötzlich ist es da, so wie es im Islam gelehrt wird. Im Islam geht ja der Prophet Mohammed in eine Höhle hinein, dort erscheint ihm der Engel Gabriel und diktiert ihm den Koran, ohne Zeugen übrigens, kann jeder behaupten. In unserem Zusammenhang ist es so, dass die biblischen Schriftsteller Texte aufschreiben, oft nach einem langen mündlichen Tradierungsprozess, oft in Zusammenhängen, wo die Verschriftlichung gerade Sinn macht, um etwas dauerhaft zu fixieren. Ein Beispiel: weite Teile des Alten Testamentes, um Gottes Willen nicht alle, aber weite Teile des altehrwürdigen Bundes entstehen im babylonischen Exil, einer Zeit, in der das Volk Israel um seine Identität ringt und sich der eigenen Identität vergewissernd auf die eigene Tradition, die eigene Geschichte besinnen muss. Und ehe die verloren geht, fixiert man vorgängige mündliche Traditionen. Die werden gesammelt und aufgeschrieben. Dadurch erhält das Volk Israel eine Identität. Es erkennt in der Exilsituation, in der Auseinandersetzung mit fremden Gottheiten, die eigene Identität und Geschichte mit dem Gott Yahweh, mit Elohim, mit Adonai. Im Neuen Testament finden wir ähnliche Prozesse. Von Jesus werden lange Zeit mündliche Botschaften erzählt. Es werden Login überliefert in Login-Sammlungen, die wir teilweise haben, die berühmte Login-Quelle Q, die wir nicht schriftlich haben, die man aber aus dem Matthäus- und dem Lukas-Evangelium im Verein mit dem Markus-Evangelium herauskristallisieren kann. Oder das Thomas-Evangelium, eine reine Login-Sammlung. Scheinen so zu sein, dass man versucht hat, Jesus-Sprüche originärer Art oder jener Art, die er gesagt haben könnte, zu überliefern. Man erzählt Jesus-Geschichten und im Übergang von der dritten zur vierten christlichen Generation, als die Frage im Raum steht, Augen- und Ohrenzeugen der echten Geschehnisse werden bald rein biologisch nicht mehr da sein, fixiert man deren Erfahrungen, deren Botschaften auf schriftliche Art und so entstehen die vier Evangelien. Der Prozess der Schriftwerdung ist das Ziel einer vorgängigen mündlichen Tradition. Und jetzt wird im Nachhinein gewissermaßen diesen Schriften eine heilige Bedeutung zu messen, dass man sagt, darin offenbart sich offenkundig Gott. Warum? Weil uns diese Texte in unserer Zeit, also synchron und durch die Zeiten, Menschen Antworten auf die drängenden Fragen ihres Lebens gegeben haben. Da geht es nicht immer um den Wortsinn. Das sagt das Zweite Vatikanische Konzil. Wir müssen den Wortsinn schon erheben, aber im Kontext der Zeit, der Kultur, der Geschichte und so weiter verstehen, abhängig von den Gattungen, die verwendet werden. Die Heilige Schrift ist keine Zitatensammlung. Sie hat lyrische Teile, Gedichte, sie hat Gebetsteile, sie hat historische Teile, berichtende Teile, sie hat jubelnde Teile, sie hat Briefliteratur und. Und ich muss natürlich einen Brief anders werten als einen historischen Bericht, als ein Hymnus, wie etwa Johannes 1, den wir uns hier angeguckt haben, oder den großen Schöpfungshymnus direkt am Beginn der Bibel. Das muss ich beachten, um den Text nicht misszuverstehen. Dann wird, wenn man alleine Genesis 1 sich anschaut, den sogenannten ersten Schöpfungsbericht, ist schon klar, da geht es nicht um eine naturwissenschaftliche getreue Beschreibung. Gott hat dies gemacht, Gott hat dies gemacht, in 6 Tagen war die Erde da. Nein, das ist ein Hymnus, in dem die Ordnung der Schöpfung gepriesen wird, wie Gott sie uns geschaffen hat. Ein Lobgesang auf Gottes Handeln. Wir können Gott in der Schöpfung erkennen und wenn wir es können, dann kann man dieses Loblied singen. Heißt das jetzt aber nicht, dass das doch etwas manipulativ ist, diese Texte als Wort Gottes zu bezeichnen und jene nicht? Ganz frei machen kann man sich von dem Verdacht nicht, denn wir haben ja gerade im Neuen Testament die große Frage, warum gibt es dann die 4 kanonischen Evangelien und andere Evangelien nicht? Manche Kriterien, die dazu beigetragen haben, dass manche Texte in die Schrift kommen oder nicht, habe ich schon erwähnt. Eins ist die Liturgie. Andere sind der Grad der Verbreitung. Ein Text, der mehr oder weniger gesamtkirchlich, also gesamtweltlich im Umfang der damals bekannten Welt verbreitet war, hat höhere Chancen hineinzukommen, weil alleine die Zuschreibung, die synchrone, also gleichzeitige Zuschreibung, hier bringt sich Gott zum Ausdruck. Dieser Text spricht von Gott, spricht mit Gott. Vielleicht auch über Gott. Ist natürlich höher, wenn ein Konsens gesamtkirchlicher Art besteht, als wenn es nur lokale Verbreitung gibt. Ein weiteres Kriterium war immer die Frage, ist der Text vielleicht zu fantastisch? Übersteigt er in seiner Darstellung das, was naturgegeben möglich ist? Denn Gott kann ja seine eigenen Naturgesetze nicht außer Kraft setzen. Ein anderes Kriterium war, enthält der Text Irrlehren? Spricht er in einer Weise von Jesus, zum Beispiel in einer gnostischen Weise von Jesus, die dem historischen Jesus gar nicht gemäß war? Auch darüber haben wir in der schon erwähnten Folge der Glaubensinformation breiter gesprochen. Die Kanonbildung, die Frage also, welche Texte kommen nun halt in die Heilige Schrift und welche nicht, beruhen auf einem konsensualen Prozess des Volkes Gottes, sowohl dem Volk Gottes, wie es im alterwürdigen Bund beschrieben ist, Israel, und im Neuen Testament des Volkes Gottes, wie es durch das neu hinzugekommene Heidentum mitgesprochen hat und das Neue Testament entsprechend entsteht. Es hat keine einzelne Figur gegeben, die gesagt hat, dieser Text kommt hinein, jener Text kommt nicht hinein. Es ist ein konsensualer Prozess, der dann auch dazu führt, dass es eben keine einheitliche Bibel in dem Sinne gibt. Fürs Neue Testament ist der Vorgang noch relativ einheitlich, aber fürs Alte Testament, habe ich schon erwähnt, ist es doch äußerst disparat, sodass man vorsichtig sein muss mit der Äußerung, wenn man sagt, das steht doch so in der Bibel. Dazu kommen wir gleich auch noch. Aber wir haben ja noch die steile These, die ich gerade vertreten habe, dass es um eine nachträgliche Zuschreibung geht, um warum es gar nicht anders geht. Dazu möchte ich Ihnen einen berühmten Bibeltext zeigen, den man nicht nur in diesem Zusammenhang kennen sollte, sondern den man überhaupt zur Kenntnis nehmen sollte, weil es um die Frage geht, welche Rolle spielt denn überhaupt die Gotteserkenntnis? Da sind wir im 33. Kapitel des Buches Exodus und da geht es um die Verse 18 bis 23. Hintergrund ist, Mose erhält auf dem Berg Sinai die Tafeln mit den 10 Geboten, die große Urkunde für den Bundesschluss Gottes mit seinem Volk, und Mose äußert daraufhin folgenden Wunsch. Dann sagte er, Mose, dann sagte er, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen, also die Herrlichkeit Gottes. Da sagte er, ich will meine ganze Güte vor dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich bin gnädig, wem ich gnädig bin, und ich bin barmherzig, wem ich barmherzig bin. Weiter sprach er, du kannst mein Angesicht nicht schauen, denn kein Mensch kann mich schauen und am Leben bleiben. Dann sprach der Herr, siehe, da ist ein Ort bei mir, stell dich da auf den Felsen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, stelle ich dich in den Felsspalt und halte meine Hand über dich, bis ich vorüber bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst meinen Rücken sehen. Mein Angesicht kann niemand schauen. Eine bemerkenswerte Bibelstelle, die kulturgeschichtlich höchst relevant ist, weil hierauf die Verhüllung des Toraschreins mit einem Vorhang zurückgeht. Die Verhüllung des Allerheiligsten im Tempel, der berühmte Vorhang, der im Moment des Todes Jesu zerreißt, geht hier drauf zurück, weil man die Herrlichkeit Gottes, die Schechina, nicht anschauen durfte. Der zerrissene Vorhang, das Zerreißen des Vorhangs im Moment des Todes heißt nichts anderes dann, dass im Moment des Todes Jesu die Herrlichkeit auf eine Weise offenbar geworden ist, dass sie jetzt nicht mehr verhüllt zu werden braucht. Und in jedem Tabernakel einer römisch-katholischen Kirche befindet sich dieser Vorhang aber eben als geteilter, als zerrissener Vorhang. Also erst kulturgeschichtlich ist die Stelle schon interessant. Sie ist aber noch aus einer theologischen Sicht interessant. Man kann Gott eben nicht von Angesicht zu Angesicht schauen, sondern man kann ihm nur auf den Rücken schauen, als er vorübergegangen ist. Man schaut ihm hinterher. Erst in der Rückschau kann man erkennen, hier ist, vielleicht besser, war Gott gegenwärtig. Das auf die Texte der Heiligen Schrift übertragen heißt, im Moment des Entstehens des Textes wird sich keiner der biblischen Schriftsteller bewusst gewesen sein, ich schreibe hier gerade Gottes Wort auf. Erst in der Rückschau kommt diese Bedeutung dazu, ja, hier ist Gottes Wort Schrift geworden. Und zwar nach Menschenart auf menschliche Weise gesprochen. Es ist also nicht bloß eine sekundäre Zuschreibung, es ist die einzige mögliche Zuschreibung, weil Gott es nicht anders gewollt hat, dass wir ihn erst, ich sage es mal so, im Nachhinein erkennen. Im Moment der Gotteserfahrung ist diese Gottesschau gar nicht möglich, weil vis-à-vis nach dem Zeugnis des Buches Exodus das so gar nicht geht, sondern erst im Nachhinein kann man erkennen, hier war Gott am Werk. Um das mal auf eine Spitze zu schreiben, den Emmaus-Jüngern geht es nicht anders. Sie sind mit dem auferstandenen Jesus, den sie nicht erkennen, unterwegs. Er erschließt ihnen den Sinn des Kreuzestodes, an die Auferstehung müssen sie ja erst noch glauben lernen, er erschließt ihnen den Sinn des Kreuzestodes aus der Schrift. Als er abends das Brot mit ihnen bricht, erkennen sie, und jetzt sagen sie, brannte uns nicht das Herz, als er uns den Sinn der Schrift erschloss. Im Nachhinein wird denen klar, es brannte uns das Herz. Das ist wichtig, das zu erkennen, dass diese Zuschreibung konsensual durch die Zeiten und gleichzeitig synchron und diachron nichts Sekundäres ist, sondern ein Erkenntnisprozess. Ja, in diesem Text ereignet sich das Wort Gottes. Und mir ist wichtig zu sagen, ereignet sich das Wort Gottes, weil wir ja in dem berühmten Johannes-Prolog, den wir in der vorletzten Folge betrachtet hatten, ja diesen berühmten Vers aus dem 14. Kapitel des ersten aus dem 14. Vers des ersten Kapitels hatten, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das steht im Griechischen wörtlich übersetzt, müsste man sagen, und hat unter uns gezeltet. Die Bibel hier, ein solches Buch, sind schwarze Striche auf weißem Grund. Griechischen Buchstaben, arabischen Buchstaben, hebräischen Buchstaben, deutschen Buchstaben, wie auch immer sie wollen. Es sind schwarze Striche auf weißem Grund. Das Wort muss Fleisch werden. Es muss hier rein. Es muss durch uns Gestalt werden. Die Bibel als Schrift ist, ich versuche es mal etwas polemisch zu formulieren, eine Gedankenstütze, die von hier durch unsere Augen in unser Herz will. Und wir sollen durch unser Leben dem Gestalt geben. Das ist vielleicht auch einer der größten Irrtümer des Islam über das Christen- und Judentum, dass wir eben keine Menschen der Schrift sind. Wir sind Menschen des Wortes Gottes, die dem Wort Gottes Gestalt geben durch das Leben da selbst. Das ist ein entscheidender Punkt. Wir können also erst in der Rückschau erkennen, Gott ist gegenwärtig gewesen, Gott hat gehandelt. Und deshalb ist auch in der Rückschau, in der Zuschreibung hier, verwirklicht sich Gottes Wort erst in diesem Sinne möglich. Was aber ist das Wesen der Schrift des Wortes Gottes? Das Zweite Vatikanische Konzil sagt hierzu, Gottes Wort in menschlicher Sprache nach Menschenart gesprochen. Aber in welcher Sprache? Sie merken, Wir haben hier eine dogmatische Konstitution, die formuliert ein Dogma. Sie benutzt aber Begriffe, die permanent neu definiert werden müssen. Also ein Dogma zu haben, das ist jetzt ist so eine Nebenerkenntnis unserer aktuellen Folge, ein Dogma zu haben, heißt nicht, die Sache ist endgültig entschieden. Man muss in dem Dogma ja schon wieder Begriffe entsprechend deuten und überlegen, was heißt das denn jetzt? Man käme nie an ein Ende um Umberto Eco würde hier von der unendlichen Semiose sprechen. Denn ich werde ja immer wieder Worte benutzen, die in sich deutbar und vielschichtig sind. Aber das sei nur am Rande erwähnt als kleiner Exkurs. Gottes Wort in menschlicher Sprache nach Menschenart gesprochen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Heilige Schrift, wie wir sie kennen, benutzt im Wesentlichen zwei Sprachen. Wir haben das Hebräische für den altehrwürdigen Bund im Tanach, dann schon die griechische Übersetzung in der Septuaginta, und im Neuen Testament haben wir erstmal Griechisch. Ja, es gibt frühe Abschriften, frühe Übersetzungen, aber der Urtext selber, den wir haben, ist entweder Hebräisch für den Tanach oder Griechisch. Die Frage, Jesus habe ja gar nicht Griechisch gesprochen und die Apostel hätten gar kein Griechisch gekonnt, ist ehrlich gesagt eine merkwürdige Frage. Auch der entsprechende Versuche, das zurückübersetzen in ein Aramäisch. Liebe Leute, kann man nur sagen. Jesus ist der Sohn Gottes gewesen, als solcher mit Sicherheit kein Einfallspinsel. Aber selbst wenn wir die Göttlichkeit Jesu mal beiseite stellen, was nicht geht, selbst wenn wir sie beiseite stellen und nur den historischen Jesus betrachten würden, dann wird dieser historische Jesus nicht nur aramäisch gebabbelt haben. Das wir mit hoher Wahrscheinlichkeit, noch nicht mal mit hundertprozentiger Sicherheit, es war mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Muttersprache. Er musste aber auch Hebräisch können. Warum? Weil er ja in der Synagoge von Kapharnaum aus der Heiligen Schrift vorliest, aus dem Propheten Jesaja. Er musste also Hebräisch können. Er wird mit Sicherheit auch Griechisch gesprochen haben. Er wird als Handwerker in Sepphoris bei der Arbeit mitgeholfen haben, in Tiberias. Griechisch war die Lingua Franca neben Aramäisch. Er wird Griechisch gekonnt haben und die Römer waren im Land. Wenn er sich mit denen auch nur annäherungsweise auseinandersetzen wollte, wird er mindestens auch ein wenig Latein gekonnt haben. Ob er diese Sprachen gut kannte oder nicht, kann man nicht sagen. Aber welche seiner Predigten und Ansprachen auf Aramäisch, auf Hebräisch, auf Griechisch oder auf Latein gehalten hat, wir wissen es nicht. Überliefert worden sind sie auf Griechisch. Und zur Zeit, als diese Überlieferung stattfindet, die Schriftlegung stattfindet, haben ja noch Augen und Ohrenzeugen existiert. Sie hätten doch etwaige Fehler fixieren können, bemerken können. Diese Frage und das, was zum Beispiel Franz Alt permanent macht, was Jesus eigentlich meinte, Bücher, die damit anfangen, kaufen Sie sie nicht. Was Jesus eigentlich meinte, ist immer schon auch eine Deutung. Darüber kann man gegebenenfalls diskutieren. Aber es suggeriert eine Authentizität, die so nicht herzustellen ist. Weil eben die entscheidende Frage, wie hat es denn Jesus jetzt wirklich gesagt, gar nicht geklärt ist. Oder die Bibel hat es falsch übersetzt. Ja, mit welcher Begründung will man das denn sagen? Man könnte jetzt nur sagen, man findet ein Schriftdokument, das älter ist als die bekannten biblischen Texte, die es anders beinhalten würden. Dann könnte man darüber diskutieren. Was ich auf jeden Fall ganz schwierig finde, ist, mit Übersetzungen zu arbeiten und zu sagen, das steht doch hier so in der Bibel. Dazu werde ich Ihnen gleich ein Beispiel haben, das wir in der vorletzten Folge schon mal hatten, wie man ein und denselben griechischen Text anders übersetzen kann. Also, wenn es heißt, Gottes Wort ist in menschlicher Sprache nach Menschenart gesprochen. Nach Menschenart gesprochen hatten wir gerade schon, wir müssen die unterschiedlichen Redegattungen und so weiter, Sprachstile, kulturell, zeitlich bedingte Sprachmuster analysieren und entsprechend übertragen. Jeder Übertragungs-, jeder Übersetzungsprozess ist aber schon ein Abenteuer in sich, weil es natürlich Deutungen beinhaltet. Und weil ich natürlich immer vor der Herausforderung stehe, nehme ich eine möglichst wörtliche Übersetzung, dann wird das zum Beispiel bei der Übertragung eines hebräischen Textes ins Deutsche sehr schwierig, weil die Grammatiken völlig unterschiedlich funktionieren. Oder versuche ich, eine möglichst flüssige Anpassung an die gegenwärtige Sprache zu haben. Es geht aber vielleicht auch zulasten eines möglichen Sinnes, der im Urtext enthalten ist. Wie übersetze ich ein dasselbe Wort? Das berühmte Beispiel, das deutsche Wort Liebe, wird in der Übersetzung des griechischen Eros gebraucht. Eros erschließt sich, glaube ich, von selber, kommt in der Bibel aber ehrlich gesagt nicht häufig vor. Des griechischen Wortes Philia, was eher die Freundschaftsliebe bezeichnet, und des griechischen Wortes Agape, was so die Nächstenliebe oder Liebe zu Gott bedeutet. Dieser Unterschied ist alles andere als trivial, weil wir in einer berühmten Erzählung aus dem Johannesevangelium im 22. Kapitel die Begegnung des auferstandenen Jesus mit Petrus haben. Der fragt ihn, liebst du mich? Petrus antwortet, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus fragt wieder, liebst du mich? Petrus sagt, ich weiß, dass ich dich liebe. Jesus fragt wieder, liebst du mich? Und dann wird Petrus traurig und sagt, du weißt doch, dass ich dich liebe. In der Einheitsübersetzung und der Lutherübersetzung, Einheitsübersetzung 2016, Lutherübersetzung 2015, die gegenwärtigen aktuellen Übersetzungen der großen Kirchen, denkt man sich, ist der Auferstandene taub? Der fragt, liebst du mich? Petrus antwortet doch, du weißt, dass ich dich liebe. Im griechischen Text, da muss ich hineinschauen, dann sehe ich, Jesus fragt nach Agape, nach der Liebe zu Gott und dem Nächsten. Und Petrus antwortet Philia, Freundschaft. Zweimal. Und erst beim dritten Mal fragt Jesus, Philia, willst du mein Freund sein? Er kommt dem Petrus entgegen, dann macht die Traurigkeit des Petrus einen Sinn, weil er merkt, er konnte dem hohen Anspruch Jesu nicht genügen. Reicht das also, wenn ich so eine Übersetzung sage, das steht doch in der Bibel? Ich müsste in den Urtext schauen. Ich muss also Übersetzungen vergleichen. Wir werden gleich noch ein weiteres Beispiel in dieser Sicht sehen. Wie gesagt, das hatte ich in der vorletzten Folge schon mal, aber ich bringe es hier gleich nochmal gerne. Wir müssen uns also erstmal die Frage stellen, in welcher Sprache, wenn Gottes Wort in menschlicher Sprache gesprochen wurde, nach Menschenart, muss ich A, erstmal den Text sichern. Ich muss also in den Urtext schauen. Und wenn ich des Griechischen, des Hebräischen nicht mächtig bin, muss ich mir, wenn ich mit der Bibel umgehe, nicht einfach sage, das steht so in der Bibel, ich muss mich vergewissern, ich arbeite mit einer Übersetzung und ich kann vielleicht das mal betreiben, was man eine Übersetzungskritik nennt, verschiedene Übersetzungen vergleichen, um überhaupt eine Ahnung zu bekommen, man könnte es auch anders übersetzen. Wenn ich aber des Griechischen, Hebräischen mächtig bin und tatsächlich den Urtext lesen könnte, oder wenn Sie jemanden kennen, der des Griechischen, Hebräischen mächtig ist und den Urtext lesen kann, entsteht das nächste Problem, denn wir haben keine Urschriften. Wir haben keine Autographen. Wir haben keine Originale, zumindest bisher nicht. Die sind zu Sand und Staub zerfallen. Die ältesten Abschriften, die wir haben, damals gab es eben noch keine Computer, sondern man musste es diktieren und man hat es aufgeschrieben. Die ältesten Abschriften, die wir haben, datieren so irgendwas Anfang des 2. Jahrhunderts. Das ist verdammt nah dran an der Schriftlegung, aber es sind keine Autographen. Jetzt kann man sich aber vorstellen, dass in einem Diktatsprozess Fehler passieren. Kennen Sie aus der Grundschule? Wenn Sie da Diktat gehabt haben, hat keiner oder nur die wenigsten den Text völlig korrekt geschrieben. Natürlich gibt es Rechtschreibfehler, aber es gibt auch Hörfehler. Jemand hört etwas anderes und schreibt etwas anderes auf. Es gibt manchmal Tintenkleckse, die Buchstabenähnlichkeit haben und so weiter und so weiter. Oder der Diktierer ergänzt den Skriptoren etwas, nennt, weil es auch Schüler sind, erklärt denen etwas und einer der Skriptoren schreibt es einfach mit und plötzlich haben wir eine eigene Schriftartenfamilie. Das heißt, wenn ich den Urtext übersichern will, muss ich mich erstmal vergewissern, über welchen Text sprechen wir denn schon. Moderne wissenschaftliche Bibelausgaben haben deshalb einen sogenannten textkritischen Apparat und den blende ich Ihnen jetzt mal hier aus einer aktuellen Version eines griechischen Neuen Testamentes einer wissenschaftlichen Ausgabe ein. Das ist aus dem Nestle, sogenannten Nestle-Aland. Ich glaube, das Foto, das ich jetzt hier Ihnen einblende, ist sogar aus dem Nestle Aland der 27. Ausgabe. Mittlerweile gibt es sogar schon die 28. Sie merken daran, die werden stets, wenn neue Schriften entdeckt werden, werden die stets erweitert. Und da sehen Sie hier unten, hier oben steht der Text, in diesem Fall aus dem Lukas-Evangelium. Und hier unten, was so sieht wie Anmerkungen, das ist der sogenannte textkritische Apparat. In diesem textkritischen Apparat stehen alle Varianten drin, die bisher bekannt sind. Wo hat der Text eine Auslassung? Wo hat der Text eine Hinzufügung? Wo werden Wörter vielleicht anders gedreht? Und so weiter und so weiter. Und ich habe Ihnen hier mal nicht ohne Grund die lukanische Fassung des Vaterunser präsentiert. Die finden Sie hier oben. Das ist das lukanische Vaterunser auf Griechisch. Und da gibt es natürlich die berühmte sechste Vaterunser-Bitte. Das ist hier. Kai me eisenenke es hemas eis perasmon. Und dann sehen Sie da oben dieses kleine T. Und dieses kleine T heißt, hier gibt es eine Lesart, die hat eine Einfügung. Und dann können wir hier unten gucken bei Vers 4. Dann finden wir, dann suchen wir dieses kleine T, was da steht, also diesen Haken. Und dann sehen wir, jetzt muss ich etwas weiter nach hinten gehen, da ist, finden wir dieses T wieder. Es gibt also hier, da ist das T, da gibt es also hier Alarysai hemas apotu poneru. Und erlöse uns von dem Bösen. Es gibt also eine Lesart im lukanischen Vater Unser, die diese Ergänzung und erlöse uns von dem Bösen hat und eine andere, die es nicht hat. Welcher Text ist denn ursprünglich? Die Frage kann man sich stellen. Es gibt in der Textkritik, grob gesagt, 2,5 Regeln. Die eine Regel ist die sogenannte Lectio Brevior. Das ist die kürzere Lesart, ist die wahrscheinlich ursprünglichere, weil es eher die Tendenz gibt, etwas zu einem heiligen Text hinzuzufügen, erklärenderweise, als etwas wegzulassen. Der Text ist ja heilig, da streicht man nichts. Die zweite Regel ist die sogenannte Lectio Difficilior. Die schwierige Lesart ist die wahrscheinlich ursprünglichere, weil es eher die Tendenz zur Vereinfachung gibt. Und dann gibt es noch so, macht der Text einen Sinn? Natürlich kann es Rechtschreibfehler geben, die einen Text verunstalten. Dann kann man sagen, es ist Lectio Difficilior, aber dann ist er unsinnig. Ist nicht mehr logisch, klar. Es gibt eine Reihe von Regeln, mit denen man jetzt versucht, den Urtext zu rekonstruieren. Und hier hat man bei Lukas in dieser Textversion gesagt, es ist wahrscheinlicher, dass der dieses und erlöse uns von dem Bösen nicht hatte. Man hat es dann von Matthäus, wo es drinsteht, hierhin übertragen, also ergänzt, wie wir es ja auch in unserem Vater unser beten. Es ist also wahrscheinlicher, dass der Ur-Lukas das nicht hatte, was kein Beweis ist, sondern bestenfalls ein Indiz. Was aber interessant ist, dass kai me esenenkes hemas eis perasmon und führe uns nicht in Versuchung, dafür gibt es keine Variante. Im Übrigen auch nicht bei Matthäus. Alle Erklärungsversuche, das irgendwie wegzugeheimnissen, umzudeuten, scheitern alleine schon hieran, dass es keine bekannte Lesart gibt, die hier anders präsentiert, anders darstellt, anders textet. Die gibt es einfach nicht. Deswegen ist am Anfang jeder Bibelarbeit die sogenannte Sicherung des Urtextes und gemeint ist hier die Ursprache, griechisch oder hebräisch, gemeint, bevor wir überhaupt mit Übersetzung arbeiten. Jeder, der sagt, das steht doch so in der Bibel, muss sich die Frage fallen lassen, hast du den Urtext gesichert? Auf welchen Urtext berufst du dich denn? Denn es gibt erhebliche Übersetzungsunterschiede. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 3 oder 4, gibt es eine ganz berühmte Lesart, ich versuche die Ihnen mal einzublenden in der Einheitsübersetzung, damit Sie den Text entsprechend sehen können. Die hat natürlich diese Lesarten jetzt nicht, aber ich präsentiere die Ihnen jetzt gleich in der Begleitung meiner Erzählung. So, jetzt haben wir den Bibeltext vor uns. Jetzt muss ich nur noch den 2. Korintherbrief einblenden. Einen kleinen Moment. 2 Kor 5. So, und da haben wir hier Vers 3, so bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Da gibt es eine Lesart, so bekleidet, eis en dymenoi. Ich will nichts Falsches sagen, deswegen muss ich einmal selber in den Urtext schauen, damit ich Ihnen das richtig präsentiere. Also im Urtext selber steht drin, haben wir eine kleine Pause hier in der Erzählung, damit ich Ihnen das auch wirklich ganz korrekt darstelle und jetzt nicht was aus der Hand erzähle. Da steht drin, Ege kai ek dysamenoi, ek dysamenoi. Es gibt aber auch die Lesart en dysamenoi. Der Unterschied ist nur ein kleiner Haken. Ein Kappa ist wie ein K und ein Nü, da fehlt dieser kleine Unterstrich unter dem K. Ek dysamenoi heißt ausgezogen, so entkleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Und en dysamenoi heißt so bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen. Die Einheitsübersetzung macht hier etwas Bemerkenswertes. Denn der Herausgeber des Nestle Aland, ich blende Ihnen das Foto gerade nochmal ein, damit Sie das sehen können, was wir gerade eben hatten. Dauert immer einen kleinen Moment mit dem Umschalten, bitte ich um Verständnis. So, jetzt haben Sie das Foto nochmal da. Kommt sofort oder auch nicht. Na? Verbindung ist nichts, da ist es endlich, Gott sei Dank. Sie sehen hier oben den Text, das ist jetzt nochmal der aus dem Lukas-Evangelium und hier unten den textkritischen Apparat. Die Herausgeber des Nestle Aland präsentieren hier oben den Text, den sie für den wahrscheinlich ursprünglichen halten. Und sie präsentieren unten den textkritischen Apparat, damit ich als Exeget oder Exegetin mir mein eigenes Urteil fällen kann. Die Herausgeber des Nestle Aland präsentieren bei 2 Korinther 5, Vers 3, denn wenn wir ausgezogen sind, werden wir nicht nackt erscheinen. Sie wenden hier die Regel der Lectio Difficilior an, weil das ist natürlich schwer verständlich. So ausgezogen werden wir nicht nackt erscheinen. Aber ist die Textaussage logisch? Nein, ist sie nicht, denn wer ausgezogen ist, erscheint ja nackt. Deswegen entscheiden sich die Übersetzer der Einheitsübersetzung, die wir hier haben, für die in meinen Augen tatsächlich ursprünglichere Lesart, dass sie nämlich schreiben, so bekleidet. Sie entscheiden sich also für das Endysamenoi. Und die Erklärung ist einfach, dass vielleicht ein kleiner Textspritzer zu diesem Kappa geführt hat. Man muss sich also hier tatsächlich genau mit dem Urtext eigentlich befassen, sodass spätestens hier schon die Frage entschieden ist, so einfach die Behauptung aufzustellen, das steht doch in der Bibel, ist nicht so einfach. haben wir die Textkritik hinter uns gebracht. Textkritik heißt eben die Sicherung des Urtextes. Die Begründung, warum halte ich diesen Text, den ich jetzt übersetze, für den wahrscheinlichen Urtext. Danach stellt sich die sogenannte Frage der Literarkritik. Literarkritik. Ist der Text, den ich habe, einheitlich? Ist schon eine Frage, die sich im Neuen Testament schon stellt. Man hat zum Beispiel lange über den ersten Korintherbrief gestritten, ist er einheit oder nicht. Mein Doktorvater Helmut Merklein, Gott hab ihn selig, hat aus meiner Sicht hervorragend bewiesen, warum der erste Korintherbrief ein einheitliches Schreiben ist. Für den zweiten Korintherbrief muss man allerdings zum Beispiel schon die Frage stellen, weil es zwischen dem Kapitel 9 und dem Kapitel 10 einen eklatanten Bruch im Ton gibt, sodass man wahrscheinlich da von zwei Briefen sprechen muss. Das ist zum Beispiel ein Ergebnis einer literarkritischen Untersuchung dieses Schreibens, sodass man sagen kann, der kanonische zweite Korintherbrief ist möglicherweise ein Konvolut aus zwei ursprünglich eigenständigen Briefen, die aber einen inhaltlichen Zusammenhang haben. Im altehrwürdigen Bund ist es allerdings interessanter. Wenn man zum Beispiel die Erzählung von der Arche Noah sich anschaut, dann stößt man da doch auf erhebliche Widersprüche. Mal regnet es 40 Tage, mal 150 Tage, mal handelt Elohim, mal handelt Yahweh. Und da kann man merken, da sind unterschiedliche Erzählstränge mal zusammengefasst worden, die man herausanalysieren kann. Diese Frage nach der Einheitlichkeit eines Textes, ist er überhaupt so tatsächlich überliefert worden? Damit befasst sich die Literarkritik. Dann, ganz wichtig, das Zweite Vatikanische Konzil weist uns darauf hin, wir müssen uns mit der Form und der Gattung eines Textes befassen. Gattungs- und Formkritik nennt man das. Es ist doch ein Unterschied, ob ich mich mit einem Brief des Apostels Paulus befasse, der ein kommunikatives Ereignis, ein Gelegenheitsschreiben ist, oder ob ich mit einem fundamentalen Text wie zum Beispiel der Tora arbeite. Ein Unterschied, den muss ich anders aufbauen. Ich muss ein Gedicht anders deuten als einen Bericht. Damit befassen sich Gattungs- und Formkritik. Und dann gibt es natürlich noch die Frage der Intertextualität. Manchmal zitiert die Bibel eben die Bibel. All das empfiehlt uns das Zweite Vatikanische Konzil, behutsam, achtsam mit den Texten umzugehen, eben nicht einfach zu sagen, das steht doch so in der Bibel, sondern mit diesen Texten, mit diesen Methoden, die wir die historisch-kritischen Methoden nennen, entsprechend umzugehen. Das ist alles andere als selbstverständlich gewesen. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts hat man diese Methoden innerhalb der römisch-katholischen Tradition als modernistisch verurteilt. In der evangelischen Tradition waren sie schon lange verbreitet. Spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind wir gehalten, auch damit zu arbeiten, weil sie uns wesentliche Einblicke in den Sinn der Heiligen Schriften vermitteln. Und wie vorsichtig man damit umgehen muss, davon zeugt ein Text, den ich vorhin schon anzitiert habe, der nämlich zeigt, aha, manche Schriften waren in der Bibel selber schon bekannt, man zitiert sie, hier geht es jetzt gleich um die Paulusbriefe, und sie zeugen davon, wie vorsichtig man dann mit den Briefen umgehen muss. Wir schauen jetzt mal in den zweiten Petrusbrief hinein und dort in das Kapitel 3, die Verse 15 folgende. Da schreibt der Autor des zweiten Petrusbriefes, und die Geduld unseres Herrn betrachtet als eure Rettung, das hat auch unser geliebter Bruder Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Es steht in all seinen Briefen, in denen er davon spricht. In ihnen ist einiges schwer zu verstehen und die Unwissenden, die noch nicht gefestigt sind, werden diese Stellen ebenso verdrehen wie die übrigen Schrift zu ihrem eigenen Verderben. Die Heilige Schrift selber warnt uns vor einem oberflächlichen Gebrauch derselben und Verwendung derselben. Insbesondere den Paulus betreffend, sagt der Autor des zweiten Petrusbriefes hier, da steckt ganz viel Weisheit drin. Aber man muss mit großer Vorsicht und Behutsamkeit damit umgehen, damit man sich selbst nicht in die Irre lenken lässt. Eine Mahnung also zur Vorsicht bei der Interpretation. Und das macht die Exegese, ich selber bin ja überzeugter Neutestamentler, das macht die Exegese übrigens zu einem, wie soll ich sagen, durchaus gefährlichen theologischen Fach. Weil Dogmatiker und Fundamentaltheologen, Katechismen und ähnliche Schriften, auch päpstliche Enzykliken bisweilen dazu neigen, Bibelstellen als Beleg für eine Behauptung aufzustellen, die bei näherer Betrachtung den Beweis hin gar nicht tragen. Weil sie eben aus ihrem Kontext herausgerissen worden sind und manchmal sogar gegen ihren Kontext gelesen werden. Deshalb hat jeder Exeget etwas Anarchisches an sich. Ich bin's mit Stolz. Auf jeden Fall gilt aber schon die Mahnung vor biblizistischer Wörtlichkeit. Ja, wir haben alleine schon bei den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils, die ja dogmatischen Charakter haben, gemerkt, da werden Begriffe verwendet, die in sich wieder der Definition bedürfen und der Interpretation bedürfen. Biblische Schriften auch und gerade weil sie Wort Gottes nach Menschenart in menschlicher Weise gesprochen sind, müssen interpretiert werden. Jede Übersetzung ist eine solche Interpretation und deshalb muss man genau hingucken, weil natürlich manchmal der Interpret und der Übersetzer seine eigenen Interessen in den Text hinein einträgt. Berühmtes Beispiel: In der revidierten Luther-Übersetzung steht, seit Luther die erste Übersetzung dort angeführt hat, gerecht allein aus Glauben. Das Wörtchen allein findet sich in keinem Urtext, noch nicht mal in einer Lesart. Es entspricht der Theologie Luthers, der es dort hineingetragen hat, und aus Traditionsgründen wird es weiter und weiter und weiter transportiert. Für die römisch-katholische Tradition könnte man ähnliche Dinge in Anwendung bringen. Manchmal prägt eben die Ideologie auch die Übersetzung, weshalb die Kenntnis der Urtexte wichtig ist. Wenn man die nicht hat, hilft aber bisweilen weiter, mal Übersetzungen zu vergleichen, um dieser Gefahr auszuweichen. Und hier möchte ich Ihnen ein Beispiel sagen. Übrigens, vielleicht ein kleiner Tipp am Rande. Es gibt hervorragende Übersetzungen, die den Spagat zwischen größtmöglicher Urtexttreue, auch da gibt es natürlich immer die Frage, manchmal gibt es Übersetzungsspielräume, aber zwischen größtmöglicher Urtexttreue und Schönheit der Sprache wahren. Will man sehr wortgetreue Übersetzung haben, muss man zu Studienübersetzungen greifen. Für das Neue Testament gibt es zum Beispiel das Münchner Neue Testament, das sich bemüht, das Griechische wirklich mehr oder weniger eins zu eins zu übertragen, inklusive sämtlicher Partizipalkonstruktionen. Da sind sie sehr nah am Urtext, dann ist aber kaum les- und kaum ertragbar. Es gibt das andere Extrem, dass man versucht hat, schöne Übersetzungen zu schaffen, die auch dem modernen Zeitgeist waren, wie zum Beispiel die Bibel in gerechter Sprache, die aber mit dem Urtext oft nicht mehr viel gemein hat und wo ich mich wirklich schwer mit tue. Und es gibt Übersetzungen, die ein schönes Deutsch, wenn wir über das Deutsche sprechen, haben, aber doch eine relativ große Treue zum Urtext. Fürs Alte Testament könnte man hier Martin Buber und Rosenzweig die Übersetzung nehmen. Fürs Neue Testament, interessanterweise die Übersetzung eines Alttestamentlers, jetzt fällt der Name mir nicht ein, ich werde älter, muss ich mal kurz gucken, dass ich Ihnen das sage. Das ist die hier. Fridolin Stier. Jetzt habe ich es. Fridolin Stier. Diese Übersetzung, die kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Ich zitiere Ihnen gleich mal hier aus Fridolin Stier, diese berühmte Stelle aus Johannes 22. Fridolin Stier wird leider nicht mehr neu aufgelegt. Wenn Sie diese Bibelübersetzung haben wollen, müssten Sie gucken, dass Sie die mal antiquarisch bekommen. Aber ich zeige Ihnen jetzt mal, wie Fridolin Stier diese berühmte Stelle aus dem Johannesevangelium, wo es um die Liebe geht, übersetzt und anpasst. Und da sind wir eben 21, nicht 22. Kapitel, wie ich vorhin gesagt habe, sondern 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Und da übersetzt Fridolin Stier die Verse 15 folgende folgendermaßen. Als sie nun Mahl gehalten, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Sagt er zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dir Freund bin. Sagt er zu ihm, hüte meine Lämmer. Abermals sagt er zu ihm, das zweite Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Sagt er zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dir Freund bin. Sagt er zu ihm, weide meine Schafe. Sagt er zu ihm, das dritte Mal, Simon, Sohn des Johannes, du bist mir Freund. Betrübt wird Petrus, dass er zum dritten Mal zu ihm gesprochen hatte, bist du mir Freund. Da sagt er zu ihm, Herr, alles weißt du, du erkennst doch, dass ich dir Freund bin. Sagt Jesus zu ihm, hüte meine Herde. Sie merken, Fridolin Stier hat diese Feinheiten aus dem griechischen Text übernommen und ins Deutsche transferiert. Kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie an Fridolin Stier fürs Neue Testament kommen, greifen Sie zu. Es gibt andere Übersetzungen wie die von Hammond, die Padloch-Übersetzungen, die gut sind. Die alten Schulbibeln waren da gar nicht so schlecht. Also was Übersetzung angeht, gibt es wie Sand am Meer. Und manchmal hilft es, wenn man den Urtext nicht kennt, auf bestimmte Klippen aufmerksam zu werden, die der Urtext vielleicht bereitet, wenn man Übersetzungen vergleicht. Ich greife hier noch einmal auf ein Phänomen zurück, das wir in der vorletzten Folge der Glaubensinformation hatten. Da haben wir uns ja mit dem Johannesprolog befasst. Und ich rufe noch einmal auf Johannes 1, 9, also den 9. Vers aus dem 1. Kapitel des Johannesevangeliums. Das wird in der Einheitsübersetzung, der römisch-katholischen Einheitsübersetzung von 2016 übersetzt. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Und jetzt legen wir mal daneben die Lutherbibel von 2017. Und dieses Tool, der Bible-Server, kann uns das sehr schön präsentieren. Dann sehen wir da, dass die Lutherbibel von 2017 übersetzt, das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Das ist ein anderer Sinn. In der Einheitsübersetzung, das wahre Licht kommt in die Welt und erleuchtet die Menschen. In der Luther-Übersetzung erleuchtet das wahre Licht alle Menschen, die in diese Welt kommen. Was gilt denn? Beides kann nicht stimmen. Der Satzsinn ist hier wie dort ein anderer. Spätestens hier, wenn Sie in diese beiden Stellen vergleichen, sie klingen nicht überein, wäre zum Beispiel für jemanden, der jetzt des Griechischen nicht mächtig ist, hilfreich. Entweder wenden Sie sich an jemanden, der Griechisch kann und dann mal in den Urtext schaut, oder Sie greifen zu noch anderen Übersetzungen, um zumindest mal so Gewichtungen herzustellen. Wo geht so die Tendenz hin? Wenn ich jetzt, weil ich ja Griechisch kann, in den Text schaue, dann sehen wir, Vers 9 heißt auf Griechisch en to phos to aletinon, ho photizei panta anthropon erchomenon eiston kosmon. En to phos to aletinon, das Licht, das wahre Licht. Er war das wahre Licht. Und jetzt kommt ein Relativsatz, ho photizei panta anthropon, das allen Menschen leuchtet, allen Menschen. Und jetzt kommt erchomenon eiston kosmon. Erchomenon ist aber Singular. Es bezieht sich also auf das Licht, das in die Welt kommt, nicht auf die Menschen. Warum die Lutherbibel hier anders übersetzt, müsste man den Übersetzer fragen, mit welcher Begründung er das hier entsprechend platziert hat. Aber Sie könnten alleine durch eine solche Übersetzungskritik auf Klippen aufmerksam werden und spätestens hier merken Sie wieder, allerspätestens hier merken Sie wieder, einfach zu sagen, es steht doch in meiner Bibel so, so einfach ist das nicht. Wir müssen schon da genau hinschauen. Hinzu kommen Zeit- und Kontextgebundenheiten. Es gibt keine Widerspruchsfreiheit in der Bibel. Man kann nur sagen, o tempora, o mores. Unterschiedliche Situationen bedingen unterschiedliche Anpassungen. Nehmen wir das Vaterunser. Hatten wir vorhin schon. In der Frage der sechsten Vaterunserbitte, ich erwähnte es schon, gibt es keinen Unterschied zwischen Matthäus und Lukas. Sehr wohl aber in der Brotbitte. Die Brotbitte bei Matthäus lautet: Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Die Brotbitte bei Lukas bedeutet, heißt wörtlich übersetzt, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Das ist nicht dasselbe. Es hängt mit den unterschiedlichen Adressatenkreisen zusammen, denn Matthäus schreibt an jüdisch denkende Menschen, das sind eher Judenchristen, während Lukas an heidenchristliche Menschen, griechisch denkende Menschen schreibt. Die haben unterschiedliche Zeitverständnisse. Die hebräische Sprache kennt, klasse, wie alle semitischen Sprachen, kennt diesen klassischen Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht. Während das Griechische, ähnlich wie das Deutsche, wie die indogermanischen Sprachen, das sehr wohl kennt. Das Hebräische denkt, heute ist heute, morgen ist heute, übermorgen ist heute. Das Hebräische heute ist das Griechische täglich. Ein griechisches heute ist aber anders. Deswegen muss der Lukas, um den Wortsinn zu treffen, täglich schreiben, wo der Matthäus heute schreiben kann. In unserem Vaterunser wird beides verschränkt. In der Abendmahlstradition haben wir Markus und Matthäus das Blut, das für die vielen vergossen wird, bei Lukas und Paulus, das für euch vergossen wird. Das ist nicht dasselbe. Das scheint ein Widerspruch zu sein, der sich hier aber erklären lässt, weil auch hier wieder die Adressatenorientierung eine Rolle spielt. Markus und Matthäus schreiben in der Situation, wo Judenchristen und Heidenchristen noch konkurrieren und die Anerkennung der Heidenchristen alles andere als klar ist, judenchristlichen Gemeinden, auch die vielen da draußen, während Paulus und Lukas heidenchristlichen Gemeinschaften gerade für euch. Gemeint ist jeweils dieselbe Zielgruppe. Unserer Abendmahlstradition, die in der Eucharistiefeier verkündet wird, haben dann für euch und die vielen, da entsteht ein neuer Satz. Für euch und die vielen sind die, die hier sind, die vielen, die draußen sind. Das heißt, manchmal können wir solche scheinbaren Widersprüche erklären, wie auch in der Sintflut. Mal regnet es 40 Tage, mal regnet es 150 Tage. Das können wir erklären, weil es unterschiedliche Erzähltraditionen sind. Manchmal aber enthält die Bibel einen tatsächlichen Widerspruch, der nicht so leicht aufzulösen ist. Die Bibel ist alles andere als widerspruchsfrei und einen solch berühmten Konflikt, den blende ich Ihnen jetzt mal ein, da kommt wieder mein Bible-Server, jetzt muss ich die Stelle mal eben hier streichen und das mal auflösen, dass wir nur wir arbeiten jetzt mal nur mit der Einheitsübersetzung und ich lege Ihnen jetzt zuerst einen Vers aus der Einheitsübersetzung vor oder ein paar Verse aus dem Römerbrief, nämlich Römer Kapitel 6, die Verse 7 bis 11 sollen es sein. Da sagt der Paulus im Römerbrief: Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Jesus Christus. Christus Jesus. Was der Paulus hier schreibt, ist nichts anderes als: Christus ist am Kreuz gestorben, um uns zu zeigen, dass die Sünde ihre Macht verloren hat. Ja, wir, die wir uns auf Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, auf dieses Paradox, dass der Gott den nach der Tora Verfluchten trotzdem rettet, wir, die wir an ihn glauben, sind von der Macht der Sünde befreit. Wir können Schuld auf uns laden. Wir müssen Verantwortung für die Schuld auf uns legen. Wir können aber nicht mehr von Gott getrennt sein, was das Wesen der Sünde ist. Für Paulus ist klar, die Liebe Gottes ist so groß, aus der können wir nie wieder herausfallen. Und jetzt zeige ich Ihnen den Hebräerbrief. Etwas später geschrieben, wir sind dort im Hebräerbrief, im Kapitel 6, die Verse 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, jene, die einmal erleuchtet worden sind, die von den himmlischen Gaben genossen und Anteil am Heiligen Geist empfangen haben, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommenden Weltzeit gekostet haben, dann aber abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bringen, da sie den Sohn Gottes noch einmal für sich ans Kreuz schlagen und zum Gespött machen. Und dazu nehmen wir jetzt aus dem 9. Kapitel noch den Vers 27 folgende, ebenfalls Hebräerbrief, jetzt etwas nach unten blättern. Da heißt es nämlich: Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. Einfach gesagt, jetzt haben Sie den Text nicht gesehen, ich blende ihn nochmal ein. Bitte das zu entschuldigen, kleiner Fehler meinerseits, aber vorgelesen habe ich ihn. Einfach gesagt geht es hier um Folgendes. Während für Paulus klar ist, Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi sind ein einmaliges Ereignis, das einen unwiederbringlichen Zustand, unhinterfragbaren Zustand geschaffen hat, nämlich die Sünde ist tot für immer und ewig, gerade für diejenigen, die an ihn glauben. Sagt der Hebräerbrief, du wirst dieser Erlösung nur einmal durch die Taufe auf den Tod Christi teilhaftig, denn Jesus ist einmal gestorben. Wirst du nach deiner Taufe wieder sündig? Die Sünde geht da also noch im Hebräerbrief. Bist du auf ewig verloren, denn Christus ist nur ein einziges Mal gestorben. Was völlig anderes. Ein Widerspruch, den wir theologisch nicht aufgelöst bekommen. Ich kann ihn sicherlich aus einer pastoralen Motivation auflösen, weil der Hebräerbrief einen sehr harschen Ton hat. Während der Paulus einen theologischen Traktat im Römerbrief schreibt, hat der Hebräerbrief eher den Charakter einer Kabinenansprache eines Trainers, dessen Mannschaft 10-0 zurückliegt. Das ist ein anderer Ton. Dann kann ich das auch miteinander irgendwie nachher in Einklang bringen, nicht, aber verständlich machen, warum es da den Unterschied gibt. Der Hebräerbrief tritt seiner Gemeinde, ehrlich gesagt, in den Hintern. Die ist glaubensmüde geworden. Er sagt, wenn ihr nicht so weitermacht, seid ihr auf ewig verloren. Macht als Motivationsschreiben einen Sinn, aber dann muss ich es auch so lesen. Was aber Theologen oft machen, die nehmen das wieder als Traktat. Sie beachten die Form nicht, die hier gesprochen wird. Und dann heißt es plötzlich, wenn du sündigst, schlägst du den Nagel nochmal rein, aber Christus ist nur einmal gestorben. Was in der frühen Kirche dazu führte, dass Menschen sich erst auf dem Sterbebett taufen ließen. Steht doch in der Bibel. Man hat aber die Gattung nicht beachtet. Und es gibt so eine ganze Reihe von Widersprüchen in der Bibel, die historisch, kulturell, zeitlich bedingt, pastoral bedingt, situativ bedingt, durchaus erklärbar sind, die ich aber, wenn ich sie rein als Wort Gottes biblizistisch nehme, plötzlich da stehen und nicht mehr wegzudiskutieren sind. Man kann nicht sagen, es steht so in der Bibel. Man wird von einem Exeget immer hören, dann blättern sie weiter. Sie werden eine andere Sicht in der Bibel finden. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Entweder habe ich die Möglichkeit und finde die Möglichkeiten durch historisch-kritische Forschung, eben jene kulturellen, situativen, kontextualen oder was weiß ich was Gründe zu finden, warum es hier so und dort so steht. Es gibt eine gute Begründung, warum es so ist. Manchmal aber finde ich das nicht. Und dann habe ich plötzlich einen Deuterahmen auf, den ich nicht lösen kann. Das Wort Gottes spannt mir einen Rahmen auf, in dem ich mich verhalten muss. Mal zieht es mich hierhin, mal zieht es mich dahin. Ich kann aber nie sagen, diesen Text finde ich schöner als jenen Text, weil ja beide Texte Wort Gottes sind. Ich muss mich davor hüten, das ist das Wesen der sogenannten kanonischen Exegese, die manchmal diese Widersprüche aushalten muss. Manchmal muss ich den Widerspruch innerhalb der Heiligen Schrift aushalten. Und das ist ein immenser Unterschied, zum Beispiel zum Verständnis des Islam. Der Koran ist erstmal im Umfang viel, viel kleiner als das, was wir die Bibel nennen. Viel kleiner. Aber auch der Koran ist nicht widerspruchsfrei. Wir lesen etwa, dass Mohammed gesagt hat, achtet die Menschen der Schrift. Wie gesagt, Mohammed hat Juden und Christen spätestens da schon missverstanden, weil es bei uns nie um das Buch geht, sondern weil es bei uns darum geht, das Wort Gottes, das in unsere Herzen eingeschrieben ist, nicht mit Tinte auf Papier, sondern wie mit Blut in unser Herz hinein, in Herzen aus Fleisch, wie Paulus das sagen würde. Schon das erste Missverständnis. Aber er gibt ja Juden und Christen gegenüber Achtung in der mekkanischen Phase. In der medinensischen Phase wird er all jenen, die ihm nicht folgen, die sich nicht zu ihm bekehren, sagen in der Schwertsure, legt ihnen das Schwert in den Nacken. Ein Widerspruch. Hier Respekt, dort Verurteilung. Wie löst man das auf? In der christlichen Exegese würde man das historisch-kritisch einordnen. Und das wird in der koranischen Exegese hier und da auch versucht, mit innerislamisch geringem Erfolg. Die großen Exegeten des liberalen Islamismus, Mohammad Kochide und so weiter, bekennen das sogar. Sie bemühen sich um eine solche historisch-kritische Lesart, wissen aber, dass es im Mainstream-Islam keinen Anhang findet. Nein, die koranische Lehrart bedeutet, jüngere Sure schlägt ältere Sure. Gewissermaßen das markionische Prinzip, das in der christlichen Tradition verurteilt wurde, weil man nie sagen kann, das gilt nicht mehr. Jüngere Sure schlägt ältere Sure. Die älteren Suren sind die Mekka-Suren, die des Friedens. Die jüngeren Suren sind die Medina-Suren, wo es um die Schwertverse geht. Man muss also vorsichtig sein, wenn man in Diskussionen mit Muslimen hört, ja, ist ja alles der große Friede und wir haben großen Respekt. Ja, gelten euch für euch die Schwertsuren dann nicht? Muss man dann fragen. Ordnet ihr die jetzt nur historisch-kritisch ein? Und wofür steht der Mainstream-Islam? Man hört zum Beispiel auch oft die Rede davon, dass Islam ja Friede heißt. Denn in dem Wort Islam steckt ja Salam drin. Shalom, Friede. Kommt auch schon drauf an, denn andere Übersetzungsvarianten deuten darauf hin, es würde Unterwerfung heißen. Aber lassen wir das mal beiseite. Nehmen wir nur mal, Islam heißt Friede. Werden Sie in fast jeder Diskussion hören, wo es heute um den Islam geht. Islam heißt Friede. Man fragt sich, was machen die denn dann da im Nahen Osten? Was machen die Hamas-Leute? Was machen die Hisbollah-Leute? Was macht Iran? Was macht Syrien? Und so weiter. Und was, wenn das doch der Friede ist, was machen die? Haben Sie schon mal gefragt, welcher Friede gemeint ist? Wird irgendein islamischer Theologe mal zurückgefragt, welche Art des Friedens ist gemeint? Der Friede, der darauf beruht, dass wir in gegenseitigem Respekt Religionsfreiheit haben, jeder glaubt, was er für richtig hält und die endgültige Offenbarung der Wahrheit Gottes wird eben dann erst, wenn er sich offenbart, klar? Ist damit der Friede gemeint, der entsteht, wenn sich alle zum Islam bekehrt hätten? Oder ist der Friede gemeint, wenn alle Gegner des Islams getötet sind? Ist ja auch eine Form von Friede. Welcher Friede ist gemeint? Sie merken, Worte alleine sind so vieldeutig, wir müssen nachfragen. Und so müssen wir auch in der Bibel immer wieder nachfragen, was ist gemeint? In der christlichen und jüdischen Tradition der Exegese, in der jüdischen, ehrlich gesagt, noch viel mehr als in der christlichen, gibt es eine Kultur der Streitbarkeit. Um 100 nach Christus entsteht der Legende nach in Jaffne, heute ist es Jaffa bei Tel Aviv, die rabbinische Tradition, die bis heute das Judentum prägt. Es entsteht die Talmud-Tradition. Wenn Sie einen Original-Talmud sehen, dann steht in der Mitte eine Frage, dann steht die Antwort der Tora drin, eine erste Interpretation der Mischna und dann kommen die verschiedenen Rabbinen, die ihre Meinung dazu sagen, teilweise total gegensätzlich, aber jede Meinung wird bewahrt, sodass Sie sich als Talmud-Schülerin oder Schüler eine eigene Meinung bilden können, ja vielleicht sogar eine zusätzliche Meinung hinzuschreiben können, wenn man den Talmud noch erweitern würde. Es ist streitbar. Und auch in der frühkirchlichen Exegese gab es diese Streitbarkeit. Seit 1870, der Unfehlbarkeitsdogma des Papstes, ist es in der katholischen Kirche versucht worden abzumildern. Innerhalb der Theologie wird weiter gestritten. Gott sei Dank. Denn nur im Streit kommen wir der Wahrheit näher. Alleine schon, weil Karl Popper ja gesagt hat, der Irrtum, das Falsifikationsprinzip ist wichtig. Nur im Streit kommen wir voran. Allein deshalb verbietet es sich schon, das steht in der Bibel. Nein, wir müssen über die Schrift diskutieren. Und man muss sich die Frage schon stellen, aus welcher Übersetzung zitierst du bitte? Gibt es andere Übersetzungsmöglichkeiten? So einfach ist es nicht. Die Prozesse in der römisch-katholischen Tradition, der evangelischen Tradition, der orthodoxen Tradition, der christlichen Tradition, der jüdischen Tradition sind nachvollziehbar. Im Islam wird behauptet, Mohammed hat da eine Offenbarung gehabt, ohne Zeugen. Um in einen wirklichen Dialog zu kommen, müsste man sich hier ehrlich machen. Und da gibt es ja Ansätze zu, wie im Corpus Koranicum in Berlin. Aber bisher verweigern viele islamische Theologen genau diesen Diskurs, der diese Ursprungslegende, als Legende ist die brauchbar, aber sie ist historisch nicht verifizierbar, zu hinterfragen. Wenn eine historisch-kritische Exegese des Koran wirklich Schule machen würde, dann wären wir einen entscheidenden Schritt weiter. Fehlt aber noch. Wir brauchen diesen Streit um die Interpretation. Und da können wir Christen noch sehr viel von den Juden lernen. Und jetzt lesen Sie die Schrift. Machen Sie sich Ihren eigenen Reim daraus. Vergleichen Sie Übersetzungen. Versuchen Sie, Gott in Ihrem Leben zu entdecken mit Hilfe der Schrift. In der Rückschau wird Ihnen vielleicht einfallen, da war er. Nur eins tun Sie bitte nicht, die Bibel als nassen Lappen zu benutzen, den Sie Menschen um die Ohren hauen und sagen, das steht doch so da. So einfach ist es nicht. Ich hoffe, diese Glaubensinformation war für Sie etwas erkenntnisreich. Wie gesagt, wenn Sie möchten, schreiben Sie mir Ihre Fragen, Ihre Anregungen, Ihr Feedback, Ihre Themenwünsche per Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Ich bemühe mich, die Mails dann auch zu beantworten. Wenn Sie möchten, sind Sie hier herzlich willkommen zur nächsten Glaubensinformation. Die findet statt am 9. Oktober im Jahr des Herrn 2024. Dann lautet das Thema: Der eigentliche Sündenfall, die Erzählung von Kain und Abel. Die schauen wir uns dann näher an. Bis dahin wünsche ich Ihnen, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In allen da draußen wünsche ich Ihnen Friede über Israel, Shalom al Yisrael und Ihnen ein herzliches Glück auf!